Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann. Es geht strammen Schrittes auf Weihnachten zu. Der Deutschlandfunk bietet hinreichend Informationen über Bücher, die man verschenken könnte. Und das nicht nur in unserer Geschenkesendung nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiothek, denn die ist bereits gelaufen, sondern auch zusätzlich im Dezember mit einem täglichen Adventskalender. Bücher also für alle Alter und alle Vorlieben. Jetzt hören Sie den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten sieben. Die 30-köpfige Jury hat wie jeden ersten Samstag für den Dezember sieben Titel gewählt. Geschichten von Identitätssuche oder schwierigen Kindheiten, von erfüllten Wünschen, von Freundschaft und vom Winter. Aber auch Comics zu allerlei unterschiedlichen Musikstücken und eine Weihnachtsgeschichte mit Tieren haben wir im Gepäck. Das heißt, die Musik, die Sie im Hintergrund hören, stammt von Dmitri Kabalewski, einem sowjetischen Komponisten, und heißt Der Reiter. Und der Comiczeichner Marville wählte das Stück für eine Geschichte, für einen Comic. Dazu später mehr. Im Studio zugeschaltet aus Mainz begrüße ich sehr herzlich den Dreisat-Kulturredakteur Michael Schmidt. Michael Schmidt, haben Sie denn schon Ihre persönlichen Weihnachtsverschenkbücher ausgewählt?
Zum großen Teil habe ich das jetzt schon hinter mir, ja, das ist mir gelungen. Ich will ja dann irgendwann Anfang Dezember auch erstmal in Urlaub. Dann muss das erledigt sein. Ich habe auch was für den Nachbarjungen zurechtgelegt, der in der Wohnung nebenan, der mit 5 Jahren geistig ausgesprochen quirlig ist. Der Einzige, der noch kein Weihnachtsbuch sich zurechtgelegt hat, das bin ich für mich selber. Da muss ich noch ein bisschen überlegen, was ich dann auf die Urlaubsinsel mitnehmen will.
Das will ja sehr gut überlegt sein im Vorfeld. Wir beginnen jetzt mit einem wundervollen, gemalten Bilderbuch, ausgezeichnet mit dem schwedischen Augustpreis. Ein Kleinod, das mit enormer Eindringlichkeit von einer Kindheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählt. Der Vogel in mir fliegt, wohin er will, von Sarah Lundberg. Eine Geschichte, so heißt es zu Beginn des Buches, inspiriert von Berta Hansons Gemälden, Briefen und Tagebucheinträgen. Berta Hanson, das muss man erzählen, ist eine schwedische Malerin, geboren 1910, die im Norden Schwedens aufwächst, mit einem Traum, nämlich Malerei zu studieren. Der Vater verbietet das, die Mutter, die sie unterstützt, stirbt früh. Sarah Lundberg studierte Kunst und Theater in den USA und in Schweden, folgt nun den Spuren der Malerin und erzählt ihre Geschichte der Selbstermächtigung. Wie macht sie das, Michael Schmidt?
Zunächst mal macht sie das biografisch, indem sie einfach die Stationen in der Kindheit bis zu dem Weg weg aus dieser bäuerlichen, knallharten, nordschwedischen Welt sozusagen findet. Sie erzählt von einem Mädchen, das mit einem Vater zusammenlebt, der halt den Hof zusammenhalten will. Sie hat 2 Schwestern. Die Perspektiven für Mädchen in diesem Alter sind irgendwie ausgesprochen düster. 4 Jahre Schule, danach muss man auf dem Hof helfen. Und das ist zunächst mal einfach in biografischen Schritten nacherzählt. Es kommen dann glückliche Einflüsse dazu. Dieses Mädchen hat ein Zeichentalent, sitzt gerne in der Natur, zeichnet alles das, was ganz nah vor ihm liegt. Das macht ja dann später auch die Kunst von Berta Hansen aus. Aber es braucht halt Menschen von außen, die erkennen, dass da ein Talent ist und die dafür sorgen, dass ein Weg gefunden wird, dass dieses Talent auch gefördert werden kann. Dass der Vater irgendwann nachgibt, weil er merkt, dieses Mädchen passt nicht in diese Welt, ich muss meiner Tochter dann doch eine Tür öffnen. Sie macht es aber auch, und das ist das eigentlich Beeindruckende bei diesem Buch, durch die Illustrationen, wie sie eben diese Geschichte in Bildern erzählt. Das ist angelehnt an Berta Hansen einerseits. Das ist eine raue Welt und das sieht man teilweise in rauen Konturen. Das sieht man auch in den kräftigen Farben. Das sieht man darin, dass sie so oft sehr nah an die Dinge rangeht. Entweder an die Personen, an die Mädchen, auch an die Älteren, an die Erwachsenen. Und dass sie diesen Rahmen sozusagen des Lebens allein schon in diesen Bildern deutlich macht. Die kräftigen Farben sind das eine, es ist immer irgendwie so ein bisschen düster. Es ist manchmal eine weite Landschaft, aber es ist oft sozusagen ein kleiner Horizont. Der wird überschritten, wenn dann zum Beispiel Schnittmusterbogen oder Illustrationen aus Kleiderkatalogen mit einfließen, die sie dann aber in eigene Bilder offensichtlich auch einbaut und die von Sarah Lundberg als Motiv aufgenommen werden, um diese innere Ausweitung des Horizonts klarzumachen. Das ist ganz kunstvoll, das ist ungeheuer eindringlich und pendelt halt sozusagen zwischen diesem Romantischen der Vogel in mir und dieser Härte des Lebens, die damit erstmal total kontrastiert.
Kann man denn davon ausgehen, dass das eine Art Biografie auf eine ganz besondere Art und Weise ist? Ist das alles wahr, was wir da lesen?
Die Lebensgeschichte wird in einem Nachwort irgendwie erzählt. Das, was in diesem Buch auf jeden Fall aber auch passiert ist, dass Kunst Und der Hallraum der Malereien, der Illustrationen, der Farben und der Figuren, dass der natürlich das überschreitet, was eine nüchterne Biografie sein will. Dieses Buch ist selber irgendwie ein ganzer Horizont, der sich an dieser Figur Bertha Hansen irgendwie festmacht. Da spielen die Vögel eine Rolle, da spielen kleine aus Ton geformte Figürchen irgendwie eine Rolle. Und das ist ein ganz großer Freiraum der Fantasie auch für jeden, der heute zumeist unter etwas lockereren Bedingungen darüber nachdenkt, wie er seine eigenen inneren Talente oder die seiner Kinder zum Beispiel entwickeln möchte.
Eine Geschichte über die Kraft, den Träumen zu folgen, das kann man, glaube ich, sagen. Und vor allen Dingen auch sich zu widersetzen. Der Vogel in mir fliegt, wohin er will. Von Sara Lundberg aus dem Schwedischen, von Friederike Buchinger, Moritz Verlag, 128 Seiten, ab 9. Das zweite Bilderbuch führt uns in die winterlichen Berge. Morris, der Junge, der den Hund sucht, mit Bildern von Sebastian van Donink. Geschrieben hat es der belgische Schriftsteller und Kinderbuchautor Bart Mouillard, einer der ganz Großen der Gegenwart, unter anderem ausgezeichnet mit dem Astrid Lindgren Memorial Award. Bart Mouillard spricht uns hier direkt an, nimmt uns mit in eine Winterlandschaft. Plötzlicher Schneefall, der Wunsch, einen Schneemann zu bauen, danach warm Kakao trinken, Kindheitsglück. Und schon sind wir bei Morris, einem kleinen Jungen, der eine Weile bei der Großmutter wohnt, weil, so heißt es, traurige Dinge passiert sind. Mehr erfahren wir nicht. Aber es gibt eine wilde Hündin, die immer wegläuft. Morris muss sie dann zurückholen. Und es gibt einen merkwürdigen Mann, der die Großmutter besucht, mit am Tisch sitzt, aber den Jungen nie anschaut. Und dann, eines Tages auf der Suche nach dem Hund, beginnt ein Schneesturm. Michael Schmidt, eine sehr besondere Kindergeschichte, die zwischen den Zeilen viel mehr erzählt als die Beziehung eines Jungen zu einem Hund, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist ja die ganz große Kunst von Bart Mouillard in allen seinen Büchern immer schon gewesen, dass er so vieles irgendwie offen lässt, was man sich dazu denken kann, wo man das so im eigenen Kopf ein bisschen ausspinnen kann. Was mag zum Beispiel hier in dieser Geschichte von Morris der Grund sein, warum er traurig ist, warum er tagsüber ein durchaus agiles Wesen ist, bei seiner Großmutter dann vielleicht auch gerne lebt und mit ihr zusammen gut lebt, warum er aber nachts weint? Sind diese Eltern getrennt? Ist da jemand gestorben? Wir wissen es nicht, aber wir können es das alles irgendwie ausmalen. Das ist die eine Sache. Und das andere ist das Abenteuer, von dem diese Geschichte auch erzählt. Nämlich die Suche nach diesem Hund, der ausgebüxt ist, die den Jungen auf einen Berg führt, den er tagsüber gut kennt und der im Schneesturm plötzlich unüberschaubar wird, wo er sich nicht mehr so richtig gut orientieren kann und wo er dann abenteuerlichen Figuren auch begegnet. Auch da bleibt ganz vieles offen. So viel darf man sagen, es gibt ein gutes Ende in dieser Geschichte, aber nicht in jeder Hinsicht, die man sich da irgendwie denken kann. Aber es gibt irgendwie viele Fäden, die bleiben offen und die bleiben ungelöst, weil eigentlich, wie alt mag der Junge sein, 6, 7 Jahre alt, ein solches Kind natürlich viele Fragen sich nie wird beantworten können. Auch nicht die Fragen danach, was das für ein komischer Mann ist, der bei der Oma gerne sitzt und Tee oder Kaffee trinkt, den Jungen aber nicht anschaut und im Berg dann plötzlich auftaucht als eine Art von Hundefänger.
Sebastian van Donink, belgischer Illustrator, hat die auf den ersten Blick ein wenig antiquiert wirkenden Bilder geschaffen, die aber großartig zu dieser eindringlichen Geschichte passen. Wie malt er?
Das ist teilweise ein bisschen skizzenhaft, so wie die Geschichte skizzenhaft ist. Und es arbeitet teilweise mit großen Kontrasten. Wenn der Junge aus dem Fenster schaut auf die winterliche Landschaft, hat man in kräftigen Farben ein Zimmer, das einem sofort signalisiert, hier ist es warm und schön. Wenn es dann in die Welt hinausgeht, wenn es in diesen Schneesturm hinausgeht, werden die Seiten weiß, teilweise gehen auch die Konturen irgendwo weg und es werden dann zusätzlich natürlich auch noch so in einer Art von Bedeutungsperspektive, was sich die Größenverhältnisse klar gemacht, wie klein der Junge ist gegenüber der Bergwelt, in der er sich zumindest teilweise durchaus auskennt, die aber trotzdem überwältigend ist. Oder wie dann eben ein solcher erwachsener Mann im Schnee, der oder ein Ziegenbock plötzlich so ein bisschen überlebensgroß wirken, weil sie halt plötzlich bedrohlich sind, was sie vorher nicht waren.
Sie haben vorhin gesagt, viele Fäden sind gesponnen, vieles bleibt offen. Aber ich glaube, so viel kann man sagen, es ist eine Geschichte auch über Identifikation und die Wichtigkeit des Namens. Es ist eine Geschichte vor allen Dingen über Zuwendung und den Sieg der Liebe und der Mitmenschlichkeit über das Böse. Also eigentlich das Weihnachtsbuch schlechthin. Morris, der Junge, der den Hund sucht, von Bart Mouillard und Sebastian van Donink aus dem Niederländischen von Bettina Bach, Hansa Verlag, 60 Seiten, ab 5. Wir gehen jetzt zu einem Silvesterabend ins Jahr 1887. Die britische Schriftstellerin Emma Carroll hat sich ein Märchen von Hans Christian Andersen vorgenommen, so steht es im Intro, das traurige Ende, bei dem das Mädchen mit den Schwefelhölzern stirbt, zu einem glücklichen Ende zu führen. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück. So der Titel, der ja bereits eine kraftvolle, starke Protagonistin verspricht. Wie hat Emma Carroll diese Geschichte verändert?
Sie macht aus einem, sagen wir mal, sehr traurigen, romantischen Märchen eine Art von aktivistischer Geschichte, die tatsächlich auf einem historischen Hintergrund zusätzlich aufbaut. Das nimmt sie zu dem Märchen von Hans Christian Andersen dazu. Und zwar die Geschichte eines Streiks in einer Schwefelholzfabrik 1887-88. Ein Streik, den die Frauen wegen der Arbeitsbedingungen irgendwo führen und der tatsächlich zu gewissen Veränderungen führt. Das heißt, die ganze Geschichte des Mädchens mit den Schwefelhölzern wird verlegt so in die Zeit des Manchester-Kapitalismus. Sie handelt von Ausbeutung, sie handelt von giftigen Stoffen. Die Arbeiterinnen am Fließband, in dem Fall hier also die Mutter, um ihre Gesundheit bringen. Wir haben ein Mädchen, das nicht passiv einfach nur erduldet, sondern sie ist von Beginn an auf eine ganz andere Art aktiv als das Mädchen im Märchen von Andersen. Sie ist auf der Straße sozusagen unterwegs und preist ihre Waren an. Sie sitzt nicht nur still in einer Ecke. Sie erlebt viele Dinge, die aus dem Märchen von Andersen entlehnt sind. So Figuren wie der Junge oder die Tatsache, dass sie Pantoffeln verliert. Das alles gibt es bei Andersen auch. Es kriegt hier nur alles einen ganz anderen Kontext. Und dieser energische Kontext, der angelegt ist im Charakter des Mädchens, der wird dann in dem Moment ausgelebt, wo sie sieht, ich kann mit meinem Streichholz verkaufen und mit dem Pech, das ich habe, nicht dafür sorgen, dass wir einen Gänsebraten an Weihnachten zu Hause haben. Und dann fängt sie an zu kämpfen und stachelt auf und die Frauen gehen mit. Und dann wird das Ganze sozialhistorisch fundiert zu einer kämpferischen Streikgeschichte, zu einer Auflehnung im gesellschaftshistorischen Zusammenhang.
Dieses Buch ist bebildert. Die Vignetten und die doppelseitigen Illustrationen sowie auch die rot-schwarze Seitengestaltung kommt von der englischen Künstlerin Lauren Child. Und Lauren Child kennen wir eigentlich vor allen Dingen durch Bilderbücher. Und da möchte ich erinnern an Charlie und Lola. Aber das ist jetzt hier schon eine andere Art der Illustration. Ein Märchen, aber ein Märchen der Frauen über den Kampf um Gerechtigkeit. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück von Emma Carroll und Lauren Child nach Hans Christian Andersen aus dem Englischen von Marion Hertle. Wow Books, 206 Seiten ab 9. Auch unser nächstes Buch, ein Comic, basiert auf einem Märchen. Der Illustrator und Lehrbeauftragte an der Hochschule der angewandten Wissenschaften in Hamburg, Sascha Homer, hat ein Märchen von Wilhelm Hauff bebildert, Das kalte Herz aus dem Jahr 1827. Der im Schwarzwald lebende Kohlenbrenner Peter Munk sehnt sich nach Reichtum und gesellschaftlicher Anerkennung. Dafür geht er einen Pakt mit dunklen Mächten ein und verliert seine Gefühle und seine Empathiefähigkeit. Sein Herz wird zu einem Stein. Doch er bereut seinen Entschluss. Michael Schmidt, wie gestaltet Sascha Homer diese, man muss schon sagen, schwarzwalddüstere und gleichermaßen doch auch sehr menschliche Geschichte?
Der Schwarzwald ist der eigentliche Held, wenn man es mal so sagen könnte, in dieser Geschichte, in dieser ganzen erdigen, dunkelgrünen, umbra, teilweise graufarbigen Welt, die Sascha Homer da entworfen hat, der sich die Figuren auch alle einfügen. Und es gibt eigentlich nichts, was daraus ausbricht. Also wir haben diesen armen Köhler, wir haben die Flößer, wir haben die magischen Figuren, die im Schwarzwald ihr Wesen oder Unwesen treiben. Es gibt ja nicht nur das Böse in Form des Holländer Michels, sondern es gibt auch noch das Glasweiblein. Aber auch das ist eine Figur, die einfach sich so diesem dunkelmagischen Raum, den der Schwarzwald nun mal eben dargestellt hat, Anfang des 19. Jahrhunderts noch unwegsam und schwer zu überschauen. Das alles fügt sich dieser dunklen Farbigkeit irgendwo ein. Und es ist aber an keiner Stelle irgendwie monoton. Das muss man dann eben auch gleich sagen, weil diese Geschichte halt so vital ist. Weil Sascha Homer dann nicht nur einfach das Märchen bebildert, wie Wilhelm Hauff es geschrieben hat, sondern weil er bestimmte Akzente anders setzt. Aus dem Glas Männlein, das in Wilhelm Hauffs Wesen für sozusagen die gute Zauberei steht, das dem Köhler drei Wünsche ermöglicht, mit denen der aber dann nichts Vernünftiges anfangen kann. Aus diesem Glas Männlein wird ein Glas Weiblein, weil Sascha Homer dachte, er muss diese etwas patriarchalische Welt des 19. Jahrhunderts ein bisschen umdeuten und ein bisschen aufbrechen. Auch die Rolle der Lisbeth, die der Köhler später heiraten wird, wird ein bisschen aufgewertet, wenn ich das irgendwo richtig sehe. Die ganzen Gefühlsausschläge und die Handlung, die Dramaturgie, dieses Auf und Ab der falschen Wünsche, dieses Niedergangs, des Aufstiegs und Wiederniedergangs und des Verbrecherischwerdens, was alles bei Wilhelm Hauff eine Rolle spielt, das wird ja auch alles irgendwie sehr schön aufgezeichnet in den einzelnen Szenen und Episoden.
Das kalte Herz, von Sascha Homer nach einem Märchen von Wilhelm Hauff, Reproduktverlag, 144 Seiten, ab 13. Wir sprachen von Reichtum und gesellschaftlicher Anerkennung. Um Anerkennung geht es auch in unserem erzählenden Kinderbuch Inken oder Alba, geschrieben von der norwegischen Schriftstellerin Marianne Kaurin, die mit Irgendwo ist immer Süden bei uns bekannt wurde. Wir springen in eine 7. Klasse. Inken ist die Erzählerin. Sie hat den Plan, beliebt zu werden und so einem Jungen zu imponieren. Das kann ihr über die Wahl zur Wohlfühlagentin gelingen. Aber es gibt eine neue, die sich sehr engagiert. Und nun haben wir schon die konkurrente Situation. Michael Schmidt, ist das eine klassische Pubertätskonkurrenzgeschichte mit einer nicht ganz unerwartbaren Wendung?
Das kann man so sagen. Ja, das ist zunächst mal das, was hier irgendwo eine Rolle spielt. Es gibt den Konkurrenzkampf der Mädchen, die so absolut kontrastierend sind. Und es ist auch ganz klar, wie viel Zeitgeist da in diese Geschichte schon einbaut. Einerseits, weil man von Wohlfühlagenten und Agentinnen in der Schule spricht und weil dieses eine Mädchen eher auf dem Wellness-Trip ist und das andere irgendwie aktivistisch zur Verbesserung der Welt beiträgt. Das wird ausgetragen. Das ist für meinen Geschmack eine Komödie. Darüber kann man aber möglicherweise streiten. Beide Mädchen sind nicht besonders sympathisch, so wie sie kämpfen und mit welchen Mitteln sie arbeiten. Es ist eine Komödie, die viel hat von dem, was wir gegenwärtig auch in Wahlkämpfen immer erleben. Also wie schnell sowas eskaliert, wie unverschämt man wird, wie schnell so taktiert wird. Und das ist manchmal ganz beeindruckend. Und manchmal hat man irgendwo das Gefühl, hier wird auf Kosten von Kindern Satire auf die Erwachsenenwelt geschrieben.
Ja, Sie sagen Komödie. Mich würde jetzt wirklich brennend interessieren, ob das Jugendliche in dem Alter auch als Komödie lesen. Ich habe es zum Beispiel gar nicht als Komödie gelesen, habe aber gedacht, es ist am Ende so alles extrem happy und gut und so schnell. Das würde nun wiederum Ihrer Theorie entsprechen. Aber vielleicht ist es ja doch auch ein Märchen, habe ich mich gefragt. Also Inken oder Alba von Marianne Kaurin. Jeder möge sich selber ein Urteil bilden. Aus dem Norwegischen von Franziska Hüter. Wow Books, 270 Seiten. Ab 11. Und jetzt nochmal ein Comic, eine Comic-Anthologie mit Musik. Deshalb der Titel Mucke, Kucke, Comics zur Musik. Die beiden Künstlerinnen Anke Kuhl und Moni Pocht haben Kolleginnen und Kollegen gefragt, zu einem Musikstück eine Bildgeschichte zu zeichnen, zu malen. Dem Aufruf sind viele gefolgt. Rotra Susanne Berner, Thor Freeman, Ferdinand Lutz, Ole Künke, Nadja Budde, Natascha Vlahovic, Max Fiedler, Philipp Wächter, Marville, Eva Muggenthaler, Axel Schäffler, Jürg Mühle, Tanja Esch, Regina Kind, Jutta Bauer und die beiden Herausgeberinnen selbst haben auch geliefert. Was ist entstanden?
Entstanden ist ein ganz, ganz großer und sehr entspannt sich darbietender Reigen von Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das Großartige an diesem Buch. Einerseits so diese Kombination, Illustrationen zu Musik zu schaffen und damit jedes Mal, in jedem Fall hier tatsächlich, eine ganz andere Art von Ästhetik zu entfalten, weil man auf eine ganz andere Art von Musik antwortet. Die Musik reicht von Rossini über Beethoven zu Blumfeld oder zu Max Rabe. Die Texte, die in den Liedern, die hier teilweise angesprochen sind und illustriert werden, sind möglicherweise von Götz Alsmann oder von Manfred Krug. Also es ist ein unglaublich breites Spektrum. Und dieses breite Spektrum schlägt sich nieder in den Illustrationen. Man könnte von diesem Buch sagen, dass es so eine Art von Leistungsschau ist, was alles geht. Aber Leistungsschau ist so ein schrecklich gewichtiges Wort. Und deswegen würde ich das hier lieber nicht verwenden oder wenn, dann nur in Anführungszeichen. Es ist eine total entspannte Darstellung von Möglichkeiten, eine Aufreihung.
Sie haben jetzt schon verschiedenste Komponisten und Musiker und Bands erwähnt, also eine wilde Musikmischung, alles auch über einen QR-Code parallel abzurufen. Ein großformatiges, tolles Buch, Mucke, Kucke, Comics zu Musik, herausgegeben von Anke Kuhl und Moni Pocht mit all diesen wunderbaren Illustratorinnen und Illustratoren. Reproduktverlag, 152 Seiten, ab 8. Und nun das letzte der besten 7. Ein Weihnachtsbuch par excellence, denn im Titel tauchen Engel auf und Geflügel. Autor und Zeichner dieses Comics war Bernd Pfarr. Geboren 1958, starb er bereits 2004. Dieses Buch ist eine Neuauflage. Es war bereits im Jahr 2000 unter dem Titel Engel und anderes Geflügel Nummer 7 als Adventskalender auf dem Markt. Und weil es Nummer 7 heißt, offensichtlich gab es damals eine Reihe bei Rotfuchs. Ich erinnere mich auch an ein Buch von Nikolaus Heidelbach, das er gestaltet hat. Die Geschichte hier, der Weihnachtsmann findet seinen Bart nicht, ohne Bart keine Geschenke und so werden ausgerechnet der ängstliche Heinz Hedwig und sein Hilfsschutzengel Hund Knut auserwählt, den Bart zu finden. Einige Abenteuer müssen erlebt werden, einige Aufgaben erfüllt werden. Michael Schmidt, was ist denn das Besondere an Pfarrs tierreichen Bildern und Geschichten?
Das Besondere ist schon, wie diese Helden überhaupt rekrutiert werden, wie die dazu kommen, irgendwie in dieser Geschichte plötzlich handlungstragend zu sein. Das Besondere ist, dass tatsächlich diese drei Aufgaben auf die jeweils bizarrest mögliche Weise gelöst werden. Sie wirken unmöglich, wenn man sich anguckt, wer da handeln soll, wer da irgendwie auf die Suche gehen soll, um eine Lösung zu finden. Und was dann passiert, ist immer unwahrscheinlich. Es schlägt jedes Mal irgendwo die schönsten Haken, die lustigsten, die unerwartetsten Haken. Und das Allerbeste ist, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn man sich die einzelnen Lösungen anguckt. Am Ende geht es für alle, aber auch wirklich für alle, sehr gut aus. Wirklich Weihnachten halt.
Wirklich Weihnachten, ja. Und man kann dieses Buch auch als Adventskalender lesen. Jeden Tag eine Doppelseite. Engel und sonstiges Geflügel von Bernd Pfarr. Kiebitz Verlag, 64 Seiten ab 8.
Nein ist ein trauriges Wort.
Das waren die besten 7 im Dezember. Ich bedanke mich bei der Jury, im Besonderen bei Ihnen, Michael Schmidt. Im Hintergrund hören Sie den Titel Nein von Andreas Dorau aus unserem vorgestellten Comic. Nein, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Es ertönt, genau, Sie hören es, das Adventskalenderglöckchen. Und das bedeutet, meine Kollegin Svenja Kretschmer wartet mit einem Weihnachtstipp.
Lucia Zamolos neues Buch ist wie ein kunstvoll gestaltetes Tagebuch, in dem sie sich schreibend und zeichnend mit viel Witz und Leichtigkeit ihrem Thema widmet, das leider auch immer mehr junge Menschen betrifft, dem Stress mit all seinen Facetten. Und dann noch ist das vierte Buch der 33-jährigen Autorin und Illustratorin aus Münster. Die junge Frau mit den weißen Haaren, vermutlich Zamolos alter Ego, kennen wir auch schon aus den vorherigen Büchern. Zu Beginn sitzt sie gedankenverloren vor Laptop und Kalender am Schreibtisch, blickt aus dem Fenster und wäre lieber einer der Vögel dort draußen. Hinter ihr an der Wand hängen 2 Schwarz-Weiß-Porträts, vielleicht die Großeltern der Protagonistin. In angedeuteten Sprechblasen erzählen sie davon, dass sie damals eigentlich nichts hatten, aber immer einander. Glücklich sehen sie aus. Und so beginnt die Protagonistin sich zu fragen, warum sie so gestresst ist, obwohl sie selbst doch alles hat. Mit wenigen Worten und der Hilfe von anschaulichen Infografiken bringt Zamolo Modelle zur Stressentstehung auf den Punkt, erklärt Körperreaktionen und Folgen wie Blackouts und Gedankenkreisen. Zamolo räumt mit dem Mythos des Multitaskings und toxischen Sprichwörtern auf wie »Und was mich nicht umbringt, macht mich stärker«. Eine andere Stelle verdeutlicht den Humor des Buchs. Wir sehen einen Briefumschlag mit der Aufschrift »Für dich«. Auf der nächsten Seite folgt der auseinandergefaltete Brief. Darin steht: Herzlich willkommen in der Leistungsgesellschaft. Viel Spaß. Aber nicht zu viel, weil es eine Menge abzuschließen gibt. In einer Leistungsgesellschaft sind Abschlüsse wichtig. Und ein Einzelner reicht nicht aus. Und dann, so lautet die ewige Frage, egal ob die Protagonistin gerade ihr letztes Grundschulzeugnis bekommen, das Abitur bestanden oder ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Besonders erfrischend ist, als die Ich-Erzählerin nach etwa 2 Dritteln des Buches preisgibt, dass sie an diesem Punkt eigentlich so viel gelernt haben wollte, um als entspanntes Beispiel voranzugehen. So einfach ist es aber leider nicht. Deshalb folgen stattdessen Erkenntnisse aus der Forschung zur Wirkung der Natur auf den Menschen, von Experten wie dem Hirnforscher John C. Lilly und einige praktische Atem- und Sinnesübungen. Neben aller sprachlichen Frische und inhaltlichen Feinheit macht das Zusammenspiel von Sprachbild und Illustration den großen Reiz von Zamolos Buch aus. Der handgeschriebene Text, Bleistiftzeichnungen und farbige Flächen bilden eine Einheit. Abwechslungsreich und voller kreativer Ideen gibt die Gestaltung dem Inhalt genau den Raum und die Form, den er braucht. Mal windet sich die Handschrift in Loopings über die Seite. Dann ist sie in Sprechblasen verteilt. Mal ist eine Seite von oben bis unten mit unterschiedlich großen und farbigen Wörtern gefüllt. Mal steht ein einziges Wort in der Mitte. Durchgestrichene Wörter, Pfeile und verschiedene Strichstärken verdeutlichen die engagierte Suche der Erzählerin nach Antworten und nehmen die Lesenden bei ihren Gedanken mit. Fast kommt es einem so vor, als würde Lucia Zamolo sich weigern, in ein bestimmtes Genre zu passen. Ratgeber, Sachbuch, Autobiografie – ihr Buch ist all das und noch mehr. Ein hochaktuelles, politisches und relevantes Buch. Und ein wunderbares Geschenk. Nicht nur für alle, die vor einem Abschluss stehen und immer wieder gefragt werden, und dann? Sondern für uns Gestresste allesamt. Zumal in der stressigen Weihnachtszeit.
Svenja Kretschmer empfiehlt für den Gabentisch Lucha Zermolo und dann noch das andere Bein anheben, wie Stress weniger stresst, fast ohne Toxic-Tipps. Erschienen bei Bohem Press, 100 Seiten, 18 Euro, ab 12. Ein schönes Adventswochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.